Wie viel Umsatz haben wir am ersten Tag gemacht und jetzt in den letzten 30 Tagen?
Im Juni 2023 haben Johannes und ich in einer Podcast-Episode ein fiktives Startup gegründet.
20.000 Euro, was würdest du machen?
Und jetzt, etwa 6 Monate später, ist mit Fellglück aus dieser initialen Idee ein eigenständiges Unternehmen geworden.
Ihr habt einen Gründer gesucht, ihr habt die Stelle ausgeschrieben, es ging ja alles richtig schnell.
Gemeinsam mit Fellglück-Gründer Nils Holten analysiert Johannes die letzten 6 Monate. Dabei besprechen sie die Hürden bei der Startup-Gründung und erklären, wieso Nils zuvor noch eine UG gegründet hat.
War schon ein paar Tage echt hart.
Zudem klären sie, wie viel Zeit Nils in die Entwicklung eines Online-Shops gesteckt hat. Und Nils erzählt auch, wie viel von den 25.000 Euro Startkapital noch übrig ist.
Nach all den Kosten, die wir jetzt hatten, es sind noch Euro auf dem Konto.
500 Leute haben sich beworben. Du sitzt jetzt hier. Willkommen.
Danke, Johannes. Boah, crazy, dass ich hier bin, oder? Ey. Ich habe vor 3 Monaten habe ich mit meiner Freundin darüber gequatscht, als ich dann die Zusage hatte für Fellglück. Stell mal vor, ich sitze eines Tages hier im Podcast beim Johannes.
Hier wir. Ja, verrückt. Ich weiß gar nicht, wann die Folge aufgenommen wurde, aber es war auch in diesem Raum mit Romy, wo wir darüber gesprochen haben, ey, wenn wir heute nochmal starten würden, würden wir eine Hundemarke machen. Es gibt die Fellglück GmbH.
Es gibt sie. Fellglück UG. UG. Ja, genau, aber macht ja nichts. Ja, crazy. Also wirklich, ich glaube, die Aufnahme war vor 5 oder 6 Monaten.
Ja.
Dann, ihr habt einen Gründer gesucht, ihr habt die Stelle ausgeschrieben. Es ging ja alles richtig schnell. Und ich bin jetzt seit 3 Monaten Vollzeit dabei. Ja.
Nochmal kurz für alle, die das nicht mitbekommen haben, die ganze Story. Es war so, wir haben den Podcast aufgenommen. Romy und ich haben eine Folge gemacht. Wenn wir heute starten würden, was würden wir machen? Dann habe ich gesagt, hey, ich bin Hundefan. Gutes Retention-Business. Ich würde eine Hundemarke machen, dann mit AI Namen gesucht, Domain gesichert und habe dann aus Spaß gesagt, wenn ihr mal Bock hat, das Ganze umzusetzen, soll er sich einfach bei mir melden. Ich selber werde es nicht machen können. Und dann einen Tag später oder nachdem die Folge rauskam oder in der gleichen Woche, war ich Speaker auf einem Investoren-Event. Und da kam der liebe Björn auf mich zu. Wirklich beim Rausgehen, da habe ich gerade mit Christian Wolf ein Meeting gehabt, wirklich viele Fun Facts, bin ich gerade mit Christian Wolf rausgelaufen. Und dann hat der Björn gesagt, ey Johannes, ich habe deinen Podcast gehört, ich gebe dir 20.000 Euro, lass uns das umsetzen. Und Geil. Ich in dem Moment war so, ja, okay, bin dann weitergelaufen. Und dann war so, ey, fuck, ja, why not? Und dann haben Björn und ich überlegt, okay, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Und dann haben wir auf LinkedIn einen Aufruf gemacht, haben gesagt, irgendwie eine Teilform, trag dich ein, wenn du Bock hast. Und es haben sich, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber es waren über 500 Leute, haben sich beworben. Und dann ist es weitergegangen. Björn und seine Frau, glaube ich, ist es?
Ja, genau.
Genau, Björn und seine Frau haben dann eine Vorauswahl gemacht. Und dann hat Björn gesagt, okay, da sind 2 KandidatInnen oder es waren sogar 3. Die würde ich gerne zum Probearbeiten einladen. Dann haben wir das hier vor Ort gemacht. Dann die eine Person hat, ich glaube, spontan abgesagt. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Und dann hatten wir 2 Leute zum Probearbeiten da. Es warst du und noch ein anderer Kollege. Dann habt ihr uns die Aufgabe nacheinander vorgestellt. Und dann war so, weiß ich noch genau, habe ich zu Björn gesagt, wie findest du sie, Björn? Und dann haben wir gesagt, why not, lass uns beide nehmen. Weil Eindruck war, okay, du kennst dich brutal aus, hast brutale Erfahrungen, kannst ja auch gleich erzählen, im ganzen Produktbereich. Und die andere Person hatte sehr viel Erfahrung bereits so im Marketing und so weiter, haben wir gesagt, 2 ist doch besser als einer, lass den beiden Jungs doch vorschlagen, dass wir das gemeinsam machen. Und so ist die Reise dann ursprünglich gestartet.
So ist sie gestartet, ja.
Wie war es für dich?
Ey, Bewerbungsprozess war crazy. Der hat sich auch, glaube ich, gezogen über 1,5 Monate. Weil der Björn, der hat ja so ein bisschen den Bewerbungsprozess gemanagt. Genau. Das waren schon 5, 6 Steps. Weil das Coole war, oder jetzt im Nachhinein ist eine schöne Geschichte.
Die 499 anderen ist eine scheiß Geschichte. Ja,
ganz genau. Aber es gab ja dieses Typeform und ich war im Urlaub, als ich euren Podcast und den LinkedIn-Post gesehen habe, dachte so, okay, in 3 Tagen bist du zu Hause, du nimmst das schön in Ruhe auf und bewirbst dich. Ne? Ich war direkt gehuckt auch von der Idee. Dann war ich zu Hause und dann aktualisiere ich nochmal kurz, bevor ich meine Daten eingeben wollte. Einfach gesperrt, ne? Hat der Björn das schon offline genommen, weil sich so viele Leute drauf beworben haben.
Das war geisteskrank.
Ja, Aber ich dachte so, ey, du bist jetzt schon so tief drin in dem Gedanken. Eigentlich wirklich, das wäre ein Match, absolut. Auch wenn meine Lebenssituation nicht so krass gepasst hat,
ja.
Ich wollte es schon gerne machen. Und dann habe ich euch alle zugespammt, dich, Romy, Simone und Björn. Natürlich, ihr seht das nicht direkt, ne? Und ich dachte auch so, ey, wie erreiche ich die jetzt? Dann hat mir irgendwie um 9 Uhr abends hat der Björn noch geantwortet, nee, sorry, ey, das sind jetzt wirklich hier knapp 600 Leute, geil, dass du es noch machen wolltest, aber ist dicht. Wir können das nicht nochmal öffnen. Wir kommen sonst nicht hinterher. Und dann habe ich so für 10 Sekunden dachte ich, ja, schade, nice try. Aber dann so, ey, du bist jetzt in seinen DMs. Das, was du jetzt antwortest, das sieht der. Zu 100%. Habe ich einfach iPad aufs Aquarium gestellt, kurz ein Skript geschrieben. Und einfach noch ein Video aufgenommen über 1,5 Minuten. Genauso wie ich es heute auch, also in dem gleichen Stil, wie ich es auch heute auf Instagram mache mit Fellglück.
Ja.
Und da hat er mir irgendwie um 11:30 noch geschrieben, hat uns überzeugt, du bist dabei. Ich habe auf deinem Insta schon gesehen, es wurden nur 12 Leute ausgewählt aus diesen 500, 600 Leuten, direkt am gleichen Tag. Ja. Und dann dachte ich so, fuck, du bist unter den letzten 13. Habe ich bis 3 Uhr nachts nicht geschlafen. Weil ich wusste auch nicht, dass noch 5, 6 Steps kommen. Also dass es noch so weit weg ist, aber here we are, oder? Hat irgendwie funktioniert.
Ey, es hat funktioniert. Und man muss danach sagen, kam ja auch ein richtiger Abfuck, muss man auch wirklich sagen. Ich habe es ja eben erzählt, wir sind mit 2 Leuten gestartet. Und es war dann so, und das würde ich auch allen Zuhörern empfehlen, man muss nicht sofort immer eine Firma gründen, direkt als erstes. Das machen ganz viele, was auch gar nicht so schlecht ist, aber man kann schon keine Ware einkaufen, das würde ich noch nicht machen, aber du kannst schon sehr viel Vorplanung machen und dann erst die Firma gründen, hat sich ja auch bei uns so ausgezahlt. Denn was ist passiert? Wir haben mit einer anderen Hundemarke, wollten wir eine intensive Kooperation, nennen wir es mal so, eingehen. Ja, du und der zweite Gründer ursprünglich hattet ja auch intensive Gespräche dann, wie könnte so eine Zusammenarbeit, Kooperation aussehen. Und der Mitgründer hat dann auf einmal gesagt, relativ aus dem Nichts, ich war ja, muss man auch ehrlich sagen, nicht mehr so nah dran an euch, sondern ich habe euch da irgendwie versucht zusammenzubringen, auch mit Björn. Aber ihr hattet viel Kontakt, irgendwie jeden Tag gecallt, ihr kanntet euch ja davor nicht.
Ja, war schon sehr intensiv, ja.
Und auf einmal hat die andere Person gesagt, okay, aus persönlichen Gründen kann ich es mir doch nicht so vorstellen. Wie hat sich in diesem Moment das für dich angefühlt?
Boah, das war hart. Also ich wusste ja ab dem Tag, ey, du bist jetzt auf dich alleine gestellt. Und noch dazu kamen diese anderen Struggles. Und ich wusste, also klar, der Investor hat sich auch gefragt, genauso wie du, wie machen wir das jetzt? Setzen wir es noch um? Der Nils ist alleine.
Ja.
Es sind natürlich auch, die Chancen stehen schlechter, ne?
Ja.
Wenn man einfach nach Zahlen geht, statistisch ist ja bewiesen, dass einfach ein Gründerduo erfolgreicher ist als einer alleine. Dessen war ich mir natürlich total bewusst. Ich wusste auch, dass das auf jeden Fall jetzt schwieriger wird. Das war schon ein paar Tage echt hart. Ich wusste auch von Anfang an eigentlich, ich wusste auch direkt, dass ich es weitermachen will. Ne? Das war auch schon, wir waren auch schon fortgeschritten. Ich habe meinen Job schon aufgegeben. Ne? Das war so, ich weiß nicht, so 1 oder 2 Wochen, bevor ich meinen letzten Arbeitstag hatte bei meinem alten Arbeitgeber. Ja. Aber für mich kam es auch nicht in Frage, was anderes zu machen. Man muss sagen, wenn du einen pushst, also der geplante Co-Founder, dadurch kam ja für ihn auch diese neue Chance zustande. Und er ist ja auch zu diesem geplanten Kooperationspartner dann später gegangen oder ziemlich zügig. Und haben sich für mich natürlich auch so theoretische Chancen ergeben.
Ja.
Einfach weil, wenn du einen pushst, ne, ja, da glauben einfach die Leute dran, muss man sagen.
Ja.
Aber ich wollte einfach Fellglück machen. Und das war für mich von Anfang an klar. Deswegen war dann einfach echt nur noch die Frage, okay, wie machen wir jetzt weiter und nicht ob. Ja.
Ja, und das auch nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr müsst euch also vorstellen, die zuschauen und zuhören, ihr wart 2 Leute und dann wollten wir mit einer dritten Firma kooperieren.
Ja.
Was passiert? Dein Mitgründer hat gesagt, zunächst einmal, aus persönlichen Gründen möchte ich das nicht machen. Haben wir alle, glaube ich, tolles Verständnis gezeigt, hey, man weiß nie, was bei der Person abgeht und man kann es ja auch nicht erzwingen. Aber was der riesengroße Abfuck und was einfach ein gewisses komisches Gefühl ja auf unserer Seite ausgelöst voll hatte, war, dass die Person, die ursprünglich mit dir mitgründen wollte, Fellglück, ist dann in die Firma gewechselt, mit der wir sehr intensiv zusammenarbeiten wollten. Und diese Kooperation ist dann auch nicht zustande gekommen. Und dann erfahren wir irgendwie ein paar Tage, Wochen später auf einmal von einer anderen Quelle, hey, der Mitgründer, der eigentlich gesagt hat, aus persönlichen Gründen, wechselt dann zur Firma. Deswegen gar kein böses Blut, auch die Person schaut oder hört es bestimmt auch. möchten wir überhaupt nicht lästern, gar nicht, sondern ich möchte, wir haben ja immer versprochen, Feldglück alles offen zu legen und alles zu zeigen, was abgeht. Und auch das, so ist die Geschichte, wie aus zwei Gründern auf einmal nur noch einer da war.
Ja, ich glaube, das ist auch echt eine realitätsnahe Situation. Das passiert bestimmt jährlich 1000 Mal bei geplanten Gründerteams. Und genau deswegen ist es, glaube ich, auch ganz cool, einmal so ein paar Hintergründe zu geben. Ne? Ich wünsche der Person absolut das Beste, 100%. Aber klar, das war auch für mich natürlich, danke dir, ordentlicher Downer. So. Und ja, ich würde sagen, der härteste Rückschlag bisher. Aber natürlich auch so ein, man kämpft sich durch, ne? Und so ist das halt. Dann geht es irgendwie weiter.
Wie geht's einem als alleiniger Gründer? Wir hatten ja vorhin auch telefoniert. Du sitzt irgendwie viel daheim. Klar, hast kein Büro und so.
Ja.
Schon Abfuck. Ich glaube, viele, die hier zuhören, zuschauen, denken sich auch so, boah.
Ja, es ist hart. Ich war viel zu Hause, auch weil ich noch nicht, ich ziehe bald um, aber bisher habe ich nicht so wirklich in der Nähe von Mannheim gelebt.
Ja.
Du gibst mir netterweise immer die Chance, hier zu sein. Ich kenne die Jungs von der Founders League, ich kenne das Snox-Team immer besser. Ich fühle mich jetzt auch schon ganz gut, ganz wohl. Aber das ist der härteste Struggle. Ne? Du bist der Einzige, der also halt angestellt ist bei Feldglück oder so 100% für Feldglück arbeitet. Und die meiste Zeit sitzt du halt zu Hause. Und das ist echt nicht easy, wenn man alleine ist und dann da sitzt. Ne? Ich habe natürlich die Vision und ich habe die Hoffnung, ich bekomme immer mehr Leute motiviert für das Team. Und dadurch gibt mir das natürlich auch einen Aufschwung. Aber das ist auch schon ein harter Struggle, weißt du?
Ja.
Jetzt gerade, ich bin relativ stable, alles ist gut, Familie ist gesund, alles super mit Freunden, Familie, alles gut. Aber ich glaube, falls jetzt sowas passieren würde und ich sitze ganz alleine zu Hause immer am Arbeiten, dann wird es schon gefährlich. Das könnte Feldglück beeinflussen. Und deswegen ist es gut, dass ich jetzt immer mehr Leute um mich rum habe, hier bei euch sitzen darf. Danke.
Klar.
Und ich glaube, so die schwierigste Phase, so diesen ganzen Gründungsprozess alleine jetzt zu überstehen, die größten Hürden zu überstehen und die ersten Leute fürs Projekt zu motivieren, das ist schon mal überstanden.
Und ich kann euch auch allen sagen, das hört sich jetzt übertrieben an, aber die erste Million ist wirklich die schwerste. So diese erste Jahr, zwei, drei, wenn man es überhaupt schafft. Aber ey, auch rückblickend, ich war auch so viel allein einfach in meinem Kinderzimmer geschlafen, aufgestanden, gemacht. Ja. Jetzt sind es so geile Anekdoten im Nachhinein. Aber in diesen Momenten, den ganzen Tag, ey, einfach nur zur Arbeit. Die Arbeit macht ja Spaß, aber wenn du einfach den ganzen Tag, 12 Stunden lang nichts anderes siehst, so als dein Laptop, du wirst irgendwann gaga. Ich habe dann, ich weiß noch, ich habe angefangen, dann viele Filme und Serien nebenbei zu schauen. Einfach, das hört sich richtig dumm an, aber einfach, um nicht so das Gefühl haben, so alleine zu sein. Weil ich dann, ey, keine Ahnung, How I Met Your Mother nochmal durchgeguckt.
Ja.
Ich habe gar nicht gescheit mitbekommen, was da passiert. Also einfach so, ey, ich bin nicht den ganzen Tag nur alleine in einem Zimmer und so.
Voll, fühle ich 100%. Das klingt total geil, wie du sagst, wenn man es geschafft hat, ne? Guck dir an, wo Snox jetzt steht und wie du gestartet hast. Das klingt total geil, aber in der Situation, keine Ahnung, ob Feldglück jetzt wirklich was wird, ne? Also natürlich, ich habe es irgendwie mit in der Hand, aber ich sitze dann da zu Hause, muss alles geben und ich ist ja nicht garantiert, dass ich es packe. Und ja, ich habe, wie du sagst, man wird irgendwann gaga. Ich habe dir auch mal geschrieben vor 1-2 Monaten, ey Johannes, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit meinen Jungs mal ein Bier trinken gehe, weil irgendwie ich habe das Gefühl, ich muss meine Zeit besser investieren und ich muss arbeiten, damit es schnell, schnell, schnell vorangeht. Und das sind einfach so Struggles, ne? Du wirst ein bisschen gaga. Und dann ist das cool, wenn man so eine Mentorfunktion hat wie dich oder den Björn, den Investor, die einmal zurück auf den Boden holen. Und du weißt ja genau, was das für Struggles sind. Und du kannst sagen, Junge, geh ruhig in die Bar, genieß die Zeit.
Safe.
Ist es ein Marathon? Zieh durch.
Ja.
Nein, aber du weißt, was ich meine, ne?
Voll, und das will ich auch nochmal den Leuten mit auf den Weg. Man ist da am Anfang immer hustlen und immer durchziehen. Man muss super, super fleißig sein, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber das Allerwichtigste, und das erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Startups am meisten, ist Mental Health des Gründer, Gründerin. Weil wenn bei dir es Klick macht und du keinen Bock mehr hast, nicht mehr kannst, dann ist die Firma eher am Arsch.
Ja.
So, deswegen, wenn du Bock hast, ein Bier zu trinken, dann geh ein Bier trinken.
Und
wenn
das
weiß ich auch damals, dass ich dann auch irgendwann angefangen habe, ja viel aus Cafés und so zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass mir das einfach viel Energie zurückgibt. Deswegen ist das Wichtigste einfach seinen eigenen Energiehaushalt, jetzt wird's richtig esoterisch, aber
ja, ich weiß nicht, was du meinst,
einzuteilen. Das ist so wie so ein Spitzensportler, der kann auch nicht die ganze Zeit, den ganzen Tag trainieren, sondern es geht auch um Ernährung, dass man sich um sich selber kümmert. Genau. Ja. Und das beobachte ich bei vielen, weil diese Anfangseuphorie, wenn man gründet und so krass ist, dass man nichts anderes macht, aber ab einem gewissen Punkt fällt jeder in ein Loch. Und da muss man einfach extrem aufpassen.
Ja, ich würde auch sagen, man darf nicht ausbrennen, ne? Du darfst nicht an diesen Punkt kommen, wo du dann denkst, okay, fuck, ich habe jetzt hier den letzten Monat nichts anderes gemacht, voll durchgezogen, aber es wird natürlich Phasen geben, da läuft es dann einfach nicht, ne? Und dann darf man nicht aufgeben. Und wenn du trotzdem einfach sonst happy mit deinem Leben bist, halbwegs, und coole Sachen machst, ich glaube, da ist man einfach viel, viel abgesicherter, ne? Ja. Wenn man einfach mal den Laden abschließen kann und den Abend genießt.
Ich will hier kurz ein kleines Angebot machen. Wir haben heute Mittag ja gesprochen, telefoniert, hast gesagt, hey, hier ins Office zu kommen zu uns, gibt dir total viel Kraft, Energie etc. Und mir hätte das damals, ich bin in Cafés gegangen, weil es jetzt kein Startup gab, wo ich mich reinhocken kann. Ich möchte 5 Leuten, die unseren Podcast hier anschauen, anhören, möchte ich die Chance geben, auch mal den ganzen Tag aus dem Snox Office zu arbeiten, mittags mit uns zu essen, einfach hier die Energie zu spüren. Deswegen schreibt mir am besten auf LinkedIn, der liebe Maxi wird das gerne alles sammeln. 5 Leute von euch, die ersten 5, die schreiben, die dürfen vorbeikommen. Und wenn das gut klappt, dann lass uns noch mehr hier vorbeibringen, weil wir haben hier Plätze noch frei. Ich will, dass hier, umso mehr hier los ist, umso mehr Energie habe ich hier auch. Deswegen lasst uns da was Geiles zusammen machen.
Geil, ich freue mich auf die Gesellschaft.
Sehr gut, ihr könnt dann neben Nils sitzen. Mit Gründer abgesprungen?
Ja.
Dann haben wir ja telefoniert, haben uns alle gemeinsam entschieden, why not, wir ziehen trotzdem durch. Dann haben wir eine Firma gegründet, UG statt GmbH, wieso?
Einfach Startkapital, hat so ein bisschen, in Björn hat 20.000 Euro gegeben, ich habe 5.000 Euro reingetan, war das Beste, haben wir so mit dem Steuerberater gequatscht, mit dem Notar.
Ja. 25.000 Euro ist, wie viel Prozent hast du, wie viel der Investor?
70-30.
70-30, also auch da mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Am Anfang, du hast ja nichts, ein Investor hat ja nichts außer die Idee und dich als einzige Person.
Voll.
Somit 30%, er hat 20.000 reingegeben.
Genau.
Also kann man sagen, eine Firmenbewertung von?
Irgendwas zwischen 70.000 und 80.000 Euro.
Genau, Pre-Money sagt man 60.000 Euro, Post-Money-Bewertung inklusive dem investierten Kapital dann um die 80.000 Euro. Und das würde ich sagen, es hängt immer vom Gründer ab, wie viel Vorerfahrung und so du schon hattest. Aber du hattest ja davor noch keinen jetzt crazy E-Commerce-Erfahrung. Du hast ja deine Fischmarke, können wir auch gleich nochmal drüber reden, gesprochen. Aber wenn ihr also neu gründet und einen Investor findet, der das Ganze mitbegleitet, dann ist das, glaube ich, mal eine ganz gute Benchmark, was so eine Firma wert sein kann. Also ich würde sagen, zwischen so 50 und 100.000 Euro kann man irgendwie schaffen, wenn man irgendwie eine smarte Person ist, die sich auch gut verkaufen kann. Es geht natürlich auch weniger, viel mehr. Da muss schon mehr Leute im Gründerteam sein, irgendwie dass die Erfolgswahrscheinlichkeit krass, krass viel höher ist. Beispiel wäre, ich verkaufe morgen Snox, hätte nichts mehr zu tun. Und dann würde ich eine neue E-Commerce-Firma machen und dann nochmal gründen. Dann wäre natürlich, wenn ich Geld suchen würde, wäre natürlich die Firma nicht am Anfang 100.000 wert, sondern vielleicht sogar initial direkt 5 oder 10 Millionen. Warum? Weil die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich nochmal ein E-Commerce-Unternehmen ist, auf dem Papier halt deutlich höher ist. Und das ist nochmal wichtig da zu erklären, warum, wenn man noch gar nichts hat außer eine Idee, wie die verschiedenen Firmenbewertungen zustande kommen.
Voll. Ich glaube, einfach Vertrauen ist das Stichwort. Ne? Du hättest jetzt einen krassen Trust auf Investoren, weil du einfach schon bewiesen hast, was du drauf hast.
Ja.
Und ich kam einfach als No-Name. Ja, muss man so sagen, ich hatte ein kleines Halskettenprojekt. Ne? War vorher im Angestelltenverhältnis. Also ein bisschen E-Commerce-Erfahrung. Produktmanagement war mein großer Skill. Und ich glaube, mit der Bewertung muss ich nicht ganz unzufrieden sein.
Voll. Wie ging es da weiter? Firma wurde gegründet. Was macht man dann?
Gute Frage. Klar, du hast wir hatten erstmal direkt diesen internen Struggle noch, ne? Ich musste mich ein bisschen umorientieren, weil ich alleine war. Aber dann, du musst eine CI definieren, ne? Wo willst du hin? Was sind die USPs? Der Haustiermarkt, vor allem der Hundemarkt, ist krass umkämpft, ne? Es gibt so viele Marken. Es gibt auch Personen, die machen hobbymäßig, binden die selber Halsbänder und Leinen aus Paracord. Und da musst du dich erstmal behaupten und so. noch eine Nische finden, wo du glaubst, einfach dir einen Standpunkt machen zu können, ne? Wo du dich behaupten kannst. Und du kannst nicht einfach wie ganz viele andere Brands einfach auf Alibaba sourcen und dann verkaufen. Deswegen war erstmal die Überlegung, okay, wie zeichnen wir uns aus? Du hast es damals schon im Podcast vorgeschlagen, Personalisierung, richtig guter Punkt. Das machen wir jetzt auch mit Halsbändern und Betten zum Beispiel. Zeige ich dir gleich mal.
Komm, hol jetzt her. Ich will ein Produkt.
Ich warte die ganze Zeit schon drauf. Endlich. Komm, wir fangen mal hiermit an. Guck mal, sogar direkt dir das Geschenk mitgebracht. Johannes hat einen Zwergpudel, oder?
Tollpudel. Eine Stufe kleiner.
Noch eine Stufe kleiner, perfekt. Heißt Lotti. Oh. Das habe ich einmal mitgebracht. Deswegen, vielleicht ist das ein ganz gutes Beispiel, wie wir die Sachen angehen. Also,
hau raus.
Das sieht erstmal relativ normal aus, das Bett. Ne? Es gibt viele andere. Personalisierung ist dabei ein USP. Der ganze Bezug ist sehr flauschig und besteht zu 100% perfekt aus recyceltem Plastik. Also auch Nachhaltigkeit nehmen wir mit in die CI, voll wichtig. Dann hier ist so Memory Foam. Also wir verbinden einfach so die krassesten USPs. Dadurch sind wir auch nicht teuer, sind wir relativ teuer. Also wir sind so im...
Was kostet das Bett?
Das Bett kostet in der Größe 120 Euro mit Personalisierung.
Ohne?
Ohne, die Personalisierung ist gerade kostenlos. Deswegen,
okay.
Ja, also mit Personalisierung ist irgendwann 130 Euro wahrscheinlich. Ist so mittleres Hochpreissegment. Aber auch wirklich gute USPs. Wir gehen voll auf Qualität. Alles handgemacht in Europa. Weil mit diesem ganzen, weißt du, das Dropshipping-Riesending im Hundemarkt, ja. Alibaba, da kannst du dich im Niedrigpreissegment, kann man sich wirklich nicht behaupten, ja. Würde ich mal sagen.
Ja.
Und ich habe jetzt keine krassen Skills, die so Dropshipping
ja.
ermöglichen würden. Produktmanagement ist meine Stärke. Deswegen habe ich da auch den Fokus erstmal drauf gelegt, ne? Und damit hat es begonnen. Produktentwicklung.
Kann man das jetzt schon bestellen, das Hundebett?
Das kann man schon bestellen.
Sehr ja. gut. Das blenden wir natürlich ein hier. Das fühlt sich echt gleich.
Jawohl. Das gibt's auch in größer. Du kriegst auch noch eins. Für dich und Belinda.
Ja. Aber schön. Okay, Hundebett. Was dann noch?
Dann gibt's noch hier so ein kleines Set. Einfach mal. Einfach alles ein bisschen weitergedacht, ne? Das ist veganes Leder. Ist zum Beispiel bei Sneakern schon ein großes Ding.
Ja.
So kam die Idee. Fühlt sich an wie echtes Leder. Kannst dir mal angucken.
Riecht auch nach nix.
Ja.
Aber das ist geil hier vorne. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hier.
Ja.
Das eingestanzt. Hey,
hier, und guck mal, hier hast du zum Beispiel, wenn du es zumachst, dann hast du so, ich komme halt aus dem Produktmanagement, ich bin ein bisschen detailverliebt dann, ne? Aber dann hast du hier so eine Metallunterlage. Ich habe mit vielen Tierphysiotherapeuten oder Ärzten gesprochen, die sagen, manchmal auch das Metall macht so Druckstellen oder so am Hals vom Hund ja. und das kann unangenehm sein. Hier Unterlage drunter gepackt, hast das Problem nie wieder.
Und so, Hund,
ja? so versuchen wir einfach dann natürlich auch schöne Sets und so, das Ganze... So ein schönes Portfolio aufzubauen. Und damit grenzen wir uns wirklich vom Markt ab mit veganem Leder. Das gibt es so in der Art noch nicht auf dem Hundemarkt. Und das macht richtig Bock.
Was kostet sowas?
Das Halsband kostet in der Größe 45 Euro. Der hier 35, ist so ein Kotbeutelspender. Kannst du immer so unterwegs einfach rausziehen. Alle Hundebesitzer kennen das wahrscheinlich. Die Leine 55 Euro.
Cool.
Es ist wirklich, also ist so das Preissegment von Hunter, die sagen dir bestimmt was oder vielen. Ja. So ungefähr, nur das ist einfach wirklich, ist ein Ding, oder worauf wir anspielen, das ganze Leder für die Hundeindustrie, das kommt halt aus Indien, Massentierhaltung, scheiß Arbeitsbedingungen und macht nicht so Bock und dazu, wir sind jetzt keine Brand, die irgendwie mit dem Finger drauf zeigt, wir sind ja auch alle nicht perfekt,
ja.
aber wir wollen einfach die Alternative bieten und ich fühle mich voll wohl damit, einfach mit diesem Sortiment bisher und so gehen wir das einfach Stück für Stück im ganzen Portfolio an.
Als E-Commerce-Unternehmen, ich habe die Idee, jetzt wie Fellclip,
geil.
Du bist ein Produktguy. Wie komme ich zu dem Produkt? Also, du hast gesagt, nicht Alibaba, aber du hast dann gesagt, ich will Apfelleder, Halsbänder, whatever machen.
Ja.
Google ich dann? Gibt es dann andere Seiten als Alibaba? Wie komme ich dahin?
Jetzt muss ich hier meine Geheimnisse offenlegen.
dafür sind wir hier da.
Nein, safe. Also, es wäre wirklich super easy, das Ganze in Asien zu machen. Ne? Wirklich.
Und Alibaba ist dann the way to go?
Nee, eben nicht. Da musst du weg. Ich will ja auch alles in Europa machen. Ne? Ja. Das war auch von Anfang an der Anspruch. Und dann musst du, ich muss ehrlich sagen, einfach in der Landessprache musst du mal googeln. Und du kannst
also
auch
dann übersetzen mit AI oder Übersetzung?
Genau. Viel mit AI. Genau, DeepL einfach rein übersetzen, ChatGPT.
Also auf was Portugiesisch mache ich dann Hundehalsband?
Genau so. Ja, also gute Länder, genauso Portugal, Türkei,
Spanien. Warum in der Landessprache? weil die alle nicht optimiert sind für international.
Null. Die haben meistens auch gar keine Websites. Und manchmal ist es wirklich, auf alle Lieferanten bin ich durch Glück gestoßen. Die haben wirklich eine ganz schlechte Website, auf der maximal eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer steht.
Ja.
Und manchmal findest du die auch nur über so Städteverzeichnisse. Weißt du, manchmal, du googelst dann, auf, oder du fragst ChatGPT, wo ist so der Hotspot für Gürtelindustrie? Es wäre jetzt zum Beispiel, wann vorgehen? Weil Gürtel kommt, kommt ähnlich zu Halsbändern, ne? Ist so,
ja.
Die haben Ledererfahrung, ne? Ähnliche Teile. Und dann findest du Städteverzeichnisse zum Beispiel. Wer macht das? Und wenn du es schaffst, aus Zufall, dann, du schreibst hunderte Mails, ne? Wenn du es schaffst, einen Lieferanten zu finden, der gut ist, der auch nicht zu groß ist, aber mit dem du hochskalieren kannst, dann ist das Gold wert, ne? Weil der hat keine krassen MOQs am Anfang.
Ja.
Der will aber mit dir wachsen.
Ja.
Der hat das Know-how. Besser geht's nicht. Und der kann deine Geheimnisse auch nicht in die Welt raustratschen, weil er irgendwie abgekattet ist, ne? Der kommt mit
anderen. Und wie viele Mails hast du geschrieben?
Über alle Produkte hinaus?
Wir machen jetzt mal ein Produktbeispiel. Um dieses Ding, dass ich das jetzt hier in der Hand habe.
Ja.
Wie viele Leuten hast du geschrieben?
Bestimmt 70, 80 Mails.
80 Mails, wie viele Antworten davon?
Aber vorher auch eine tiefe Recherche, das ist schon viel. Wie viele Antworten davon? Zwischen 10 und 20, 15.
Und dann macht man einen Call oder was sind die Next Step? Diese Antworten, ja, geil, lass, komm rum oder was macht
man? Die switchen dann gerne auf WhatsApp, dann schreibst du erstmal mit denen, zeigst ihnen die technischen Zeichnungen, die du vorher gemacht hast. Und dann sagen die, eigentlich sagen alle immer direkt, ja, okay, easy, machen wir dir. Und dann musst du Samples machen lassen. Ne? Dann machst du ein Telefonat mit denen, vereinbarst einen Deal. Was kosten die ersten Samples?
Was kostet so ein Sample?
Boah, der Versand ist immer das Teure aus manchen Ländern. Ne? Da bist du schon, also um einen Sample, jetzt du bestellst es beim Lieferanten und dann zu bekommen, bist du schnell bei 90 Euro. So in der Regel würde ich sagen, Durchschnittswert. Aber du musst das ganze Spiel halt oft machen, ne? Weil viele sagen einfach, ja, wir können das. Vor allem, wenn du ein veganes Leder hast, was ein anderes Material ist. Die haben auch ganz, ganz unterschiedliche Komponenten und Zusammensetzungen. Und manchmal sind die dann viel zu steif, viel zu weich, gehen kaputt, kriegen Kratzer. Und das ganze Spiel, wenn du nur mit 25.000 Euro Startkapital startest, ja, das ganze Spiel 10-mal durchspielen musst, dann geht schon viel Zeit und viel Geld.
Und wie viel Sample bestellst du dann von so einem Produkt?
Meistens nur eins. Wirklich eins pro Größe.
Aber von wie viel verschiedenen Lieferanten?
Sagen wir, aus den 10 mache ich mit 5 weiter.
Dann 5 Samples, 500 Euro?
Ja, also wirklich ein Halsband pro Größe. Also dann hast du nachher 4, 5 Halsbänder als Test. Irgendwie eine Leine, eine Kotbeuteltasche. Und dann weißt du schon mal, okay, kann ich mit dem weitermachen? Und die Farbentwicklung ist dann ja alles kein großes Problem mehr. Weißt du? Der hat seine Lieferanten für das gute Leder. Und dann, das geht fix. Aber erstmal das Know-how von dem ganzen Land, ist das Harte.
Wir haben das Produkt jetzt entwickelt. Jetzt hast du bestellt. Wie viele Einheiten bestellt man dann? Macht man immer nur MOQ, das Niedrigste, was geht, um einfach zu testen?
Ja, um ehrlich zu sein, ja. Du guckst, was ist möglich, das ist geil. Ich habe gestartet mit, beim Halsband zum Beispiel, 15 pro Stück, also pro Größe, pro Farbe. Und dann kommst du halt auch mal eben auf 120 Stück insgesamt. Aber du hältst dich an die MOQs, die zum Glück dann nicht so hoch sind. Kannst ausprobieren, welche Farben laufen, kommt das Produkt überhaupt gut an?
Ja. Ich würde auch immer euch empfehlen, anstatt bei der ersten Order den Preis zu optimieren, nur die MOQs zu optimieren. Selbst wenn der Lieferant sagt, so ein Ding statt 10 Euro kostet es aber, wenn du statt 100 nur 50 haben willst, kostet es statt 10 Euro 15 Euro. Scheißegal. Weil in der ersten Auflage geht es darum, zu testen, den Proof of Concept, funktioniert mein Produkt, ja oder nein. Du verdienst eh am Anfang noch kein Geld mit dem Ding, aber besser ist es, weniger dazu haben, dass, wenn es in die Hose geht, das halt nicht 120. Weil wenn es nicht funktioniert, sind auch 120 Halsbänder loszukriegen, ja, echt viel.
Voll, wie du sagst. Also es geht wirklich einfach um Testen, Testen, ja, Testen. In ganz vielen anderen Bereichen, auch Online-Shop und so. Du musst erstmal starten, ausprobieren, gucken, was funktioniert. Ja, an dem Punkt sind wir auch gerade noch. Ne? Wir sind ja noch nicht lange auf dem Markt. Jetzt seit knapp einem Monat.
Wie lange hast du, ich will mal vom Produkt jetzt. Und dann ging es weiter.
Ja.
Hast du einen Shop parallel gebaut, danach gemacht? Zuerst, als du wusstest, was kommt, was würdest du sagen?
Shopaufbau. Ich wusste so langsam, in welche Richtung es geht. Weißt du, so, als ich wusste, dass wir Personalisierung hinbekommen, dann kannst du auch den Shop langsam einrichten, weil
ja,
du musst ein bisschen coden, ein bisschen, also wirklich alles auch auf die Produkte anpassen. Auch das Farbsortiment hängt ja ein bisschen davon ab. Und als ich wusste, okay, in, sagen wir, in 1,5 bis 2 Monaten sind die Produkte da, dann habe ich angefangen, am Shop zu bauen oder Gespräche zu führen mit Leuten, die das richtig gut können. Ich habe jetzt ein ganz gutes Netzwerk, einfach, dass ich mir Rat einhole. Du hast ja netterweise sogar auch mal eine Instagram-Story gemacht,
ja.
Dass ich da jemanden brauche, jemanden, der mir hilft. Boah, meine DMs sind explodiert, wirklich. Ey, ich habe wirklich den halben Tag nur darauf verwendet, einfach zu checken, wer kommt in Frage, wer ist gut. Da sind ja übel viele gute Leute bei. Aber dann einfach 2-3 Stück rauszusuchen, die einfach dann so am besten einfach zu mir passen, zu meinem Wissensstand, gar nicht so easy. Aber war wirklich ein krasser Benefit. Dann haben wir den Shop aufgebaut.
Wie lange dauert so ein Shopify-Store zu bauen, würdest du sagen?
Ich bin kein Profi, ne? Muss man dazu sagen. Also
einfach Real Talk, wie lange hast du gebraucht?
In Stunden?
In so Tagen. Also grob gesagt ist ja, sage ich mal, der Bauplan. Du machst erst Produktentwicklung, orderst es dann und wenn die quasi gerade produziert werden, hast du ja dann Leerlauf in der Produktentwicklung und dann kümmerst du dich, dass der Shop online geht.
Ja.
Und wie lange hast du dann gebraucht, bis...
Ich würde sagen, es kommen immer Sachen dazu, aber ich würde sagen in total 10 Tage. Also 10 Arbeitstage gehen dabei schon drauf. Das ist halt auch das Coole. Ich bin da kein Profi drin, so wie viele andere, die wahrscheinlich auch starten. Ne? Ich würde 10 Tage einplanen, mit YouTube-Videos gucken, lernen, einfach gucken, was erstmal eine Übersicht verschaffen. Würd ich so ungefähr einplanen. Und dann haben wir aber auch den Job gelauncht.
Sind wir live gegangen.
Dann sind wir live gegangen. Ich habe parallel schon viel in Community-Building gesteckt. Ab Tag 1 auf Instagram Videos gemacht. Die sind jetzt immer besser geworden. Inzwischen funktionieren die super gut. Wir haben in den letzten 3 Wochen unsere Followerzahl verdoppelt. Also
krass.
Echt schon ganz geil.
Ja,
geil. Sind jetzt auch erst bei 1600 Followern. Aber wenn man so aus dem Nichts startet, bin ich ein bisschen stolz drauf.
Kannst du auch.
Danke. Ja, genau. Solche Prozesse laufen alle parallel, ne? Kontakte knüpfen mit anderen Brands.
Ja.
Genau. Und dann haben wir den Shop live geschaltet. Der war auch wirklich noch nicht perfekt, ne? Da war ganz viel von meinem Wissensstand drin. Wir haben viel letztens drüber gesprochen, über den Farbaufbau, ne?
Ja.
Wir hatten keinen weißen Hintergrund, sondern so ein leichtes Orange.
Ja.
Und dann durch den Inner Circle haben wir dann coolerweise ja auch so geiles Feedback eingeholt aus der Gruppe, ne?
Ja.
Samu Hess hat ja einmal kurz den Shop auseinandergenommen nach Launch.
Ja, muss man sagen. Jawohl, Samu.
Liebe Grüße. Aber ist ja super wertvoll dann, ne?
Ja.
Also es ging wirklich drum, einfach schnelles Machen, schnelles Lernen.
Ja.
Hauptsache den Online-Shop erstmal auf dem Markt, Kundenfeedback einholen, also die ersten Orders rausschicken, Online-Shop roasten lassen, direkt an meinen Bro Robin Breski, auch liebe Grüße, der mir dann nach Samus Tipps alles nochmal neu aufsetzt. Den haben wir heute live geschaltet, den neuen Shop. Sieht so viel besser aus, so viel cleaner.
Den habe ich auch gar nicht gesehen.
Muss ich dir gleich mal zeigen. Ist auch erst seit 10 Stunden online. Aber Feedback auch da ist wirklich ein Unterschied von Tag und Nacht.
Ja.
Und so nach dem Motto, einfach machen und immer weiter verbessern, die ganzen Ratschläge annehmen, roasten lassen.
Wann sind wir live gegangen mit dem Shop? Wann war das vom Datum?
10.12.
10.12. Okay, ja. 10. Dezember.
Genau. Noch so gerade das Weihnachtsgeschäft mitnehmen, wo die Leute aufmerksam sind.
Und jetzt sind es ja ziemlich genau 30 Tage, plus minus. Wie viel Umsatz haben wir am ersten Tag gemacht und jetzt in den letzten 30 Tagen?
Erster Tag, ich glaube, erster Tag haben wir 2 Sales gemacht, also irgendwie 150 Euro. In der ersten Woche insgesamt, ich würde sagen 600 und jetzt sind wir bei 1200 Euro Umsatz. Wir haben... Also ich komme direkt in den Modus, dass ich das ein bisschen rechtfertigen muss, weil ich habe mir mehr erhofft, muss ich ehrlich sagen. Man will natürlich immer so, ey, jetzt muss es klappen und ich will jeden Tag Sales machen. Das ist richtig hart, sich da auszubremsen. Aber ich habe auch bisher 0 Euro Adspend. Das kommt alles über die Community, ne? Alles Freunde, Familie, aber auch die ersten Sales, weiß ich dank Post-Purchase-Umfrage, kommen über Google, auch natürlich LinkedIn, so die Kanäle, Instagram. So sieht es bisher aus. Also 1200 Euro Umsatz in den ersten 30 Tagen.
Wie sehr freust du dich, wenn eine Shopify-Benachrichtigung kommt?
Boah, krank.
Das ist ein geiles Gefühl, gell?
Das beste Gefühl, wirklich. Vor allem, wenn du die Person nicht kennst und du weißt, okay, ist jetzt kein Freundschaftsdienst oder aus dem Bekanntenkreis, dann checkst du, fragst dich, kenne ich die Person? Dann googelst du vielleicht noch kurz und dann, oh geil, ich kenne die nicht. Also ist ein echter Sale dann. Das ist das geilste Gefühl, ne? Also Benachrichtigungen sind immer laut gestellt. Ich freue mich immer, egal wo ich bin, ne? Dann immer direkt aufs Handy gucken und freuen.
Das macht auch so einen geilen Ton. Ich glaube, das ist ein richtiger Crow-Fact, den Shopify, so eine Kleinigkeit. Ah, das macht so ein, vielleicht können wir ein Jahr Moritz hier einspielen, das macht so tsching. Ich weiß genau, weil Belinda, meine Verlobte, die hat ja auch vor jetzt einem Jahr mehr oder weniger gegründet, ihre Boutique, auch Shopify, und die hat auch die Benachrichtigung. Und selbst ich freue mich immer, wenn es bei ihr tsching macht, und dann gucken wir auch immer, wenn wir abends auf der Couch liegen, so, ah, was eine Bestelle, ah, drei Kerzen, das und so.
Das ist das Beste, was es gibt.
Ja, voll.
Wirklich.
Aber ich fand es auch ganz spannend, dass du gesagt hast, weil wir hatten ja auch gesprochen nach Launch so, man ist immer enttäuscht nach dem Launch. Und der erste Monat ist immer Abfuck, weil diese Erwartungen, weil das Problem ist, das ist ja was psychologisch, du steckst 3, 4, 5 Monate oder noch länger Vorbereitungszeit rein.
Ja.
Und deswegen, umso mehr Arbeit du reinsteckst, umso höher sind ja deine Erwartungen, dass es geil wird. Und deswegen ist man immer enttäuscht beim Launch. Und gerade im E-Commerce-Bereich, du am Anfang, du machst ja die Produktentwicklung, dann erstmal den Shop und dann fängt's ja an, erst an nach 1, 2 Monaten Marketing zu machen und dich bekannt zu machen. Und das kann ich auch nur allen Leuten mit auf den Weg gehen. Jeder ist am Anfang enttäuscht, aber ihr müsst auch erstmal die Strukturen aufbauen, auf die ihr jetzt quasi Marketing schalten könnt. Und da fängst du ja jetzt dann an. Und das ist immer eine super eklige Phase, weil super viel Arbeit reingesteckt, aber der Return ist noch nicht da. Und sich da jetzt allein in einem Kinderzimmer, whatever, oder allein daheim motiviert zu halten, obwohl die Zahlen gerade scheiße sind, ist eine ganz schwierige Phase. Und das ist super, super entscheidend, ob man am Ende Glück hat und es schafft oder eben nicht.
Voll. Ich will darüber nicht rumheulen und es ist auch eher wertvoll, aber die Leute um mich rum sind halt alle schon krass, ne? Dank dir und Björn, ich bin mit Leuten, eigentlich nur mit Leuten in Kontakt, größtenteils, die es schon geschafft haben, mit ihrer E-Commerce-Brand erfolgreich zu sein. Und dann siehst du das immer, ne? Du guckst links und rechts und die haben das geile Weihnachtsgeschäft und trotz Krise läuft's geil. Und das ist dann auch manchmal hart.
Aber voll.
Weißt du noch, wie es bei dir damals war in den ersten Tagen?
Ja, ich weiß noch genau. Erster Tag, 17 Einheiten haben wir verkauft. Und danach war bei uns so eine Woche ungefähr so ein krasses Dip. Und ich war auch fix und fertig. Wir hatten auch einen Tag, wo wir 0 Verkäufe hatten. Ey, das hat mich fertig gemacht. Und dann hat es bei mir angefangen, dass ich mich abgesagt, Felix, ich will jetzt Marketing machen. Wir haben dann Amazon-Werbung halt angefangen, weil mich das auch Tag und Nacht so geisteskrank beschäftigt hat. Und dann hatten wir halt Glück, es war auch noch eine andere Zeit, dann ist es direkt abgehoben. Und wenn man quasi, es gibt kein, businessseitig, es gibt kaum ein krasseres Gefühl, wenn du quasi so den Schlüssel fürs Schlüsselloch gefunden hast und es dann abgeht. So, das muss ich sagen. Und dann statt 1, 2 Benachrichtigungen am Tag waren es auf einmal so 30 und so. Das war dieser Moment, und davon erzähle ich auch immer wieder, wenn neue Leute bei uns Vollzeit anfangen, das hat ein Feuer in mir geweckt. Als die ersten Tage, ich weiß noch, 33 Sales, wir waren auf dem Weg nach München zu Romy, Fun Fact, und wir hatten zum allerersten Mal 33 Sales und das war so mindblowing, das war geistesgestört. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich für mich so insofern meine Businesswelt verändert, weil ich verstanden habe, okay, Freunde, Familie und organisch, es wird nicht so, du gewinnst den Krieg oder einfach dieses E-Commerce-Game, nur wenn du richtig gut im Performance-Marketing bist. Und deswegen bin ich seitdem so obsessed damit, weil ich weiß, hey, dein Produkt kann mega sein, wenn du halt Marketing nicht machst, dann hast du ein Problem.
Weißt du noch, wie lange es gedauert hat, bis du bei diesen 33 Sales pro Tag warst? Bitte sag nicht 3 Wochen oder 2.
Leider, was ja, heißt doch, leider für uns, es waren, ich weiß noch, haben samstags gelauncht, dann war so Montag, Dienstag, Mittwoch und alles und das Wochenende drauf, also nach einer Woche waren die 33 Sales.
Boah, schon schnell, ne? Schon
ja, geil. Aber es war auch eine andere Zeit und es war Amazon und so weiter, wir hatten viel Glück, wir hatten sehr viel Rückenwind, aber ja, ich kann euch nur sagen, so kämpft für diesen Moment, dass man herausfindet, wie man
den Knoten zum Platzen bringt, ne?
Genau.
Schon stark. Geil.
Wie geht's jetzt weiter mit Fellglück?
Nächste Woche. Wir starten nächste Woche mit unserer ersten Ad-Kampagne auf Google. Sehr. Wirklich jetzt an einem geilen Setup gearbeitet. Deswegen fühle ich das total. Ich weiß nicht, ob ich erwarten soll, dass jetzt in den nächsten 2 Wochen der Knoten platzt. Aber da steckt viel Arbeit drin und davon verspreche ich mir auch viel, ne? Das läuft über Ads, wie du sagst, ne?
Ja.
Es bringt nichts über Freunde und Bekannte. Deswegen jetzt gehen wir in die Masse. Meta-Ads starten wir auch nächsten Monat. Jetzt wird vorproduziert, wir machen geile Creatives. Und das sind die Hauptthemen die nächsten Tage.
Also wird die nächste Folge, Podcast-Folge, hoffentlich in 1, 2, 3 Monaten dann sein. Wie hast du den Knoten zum Platzen gebracht?
Den brauchen wir, den Titel. Den Titel will ich mir arbeiten für die Podcast-Folge.
Voll, also, aber das ist immer, sage ich mal, der gleiche Road, wo ich sehe, so neu gegründete E-Commerce-Unternehmen, das genau. Produktentwicklung erstmal, das schafft man mit viel Fleiß da reinzufuchsen, dann Shop schafft man durch Shopify auch gut, aber dann das erstmal so richtig Abfuck und was man nicht schafft, dann fängt der Marketing an, ob man es halt schafft, Neukundenakquise zu machen.
Ja, und das muss jetzt alles parallel laufen, ne? Produktportfolio erweitern, Community weiter aufbauen, Trust schaffen und das Thema mit den Ads natürlich. Das hat jetzt die höchste Prio. Das muss funktionieren. Wir können uns auch nicht so viele Fehler erlauben, ne? Kann ich auch ehrlich sagen, ist vielleicht ein spannender Insight. Nach all den Kosten, die wir jetzt hatten, wir sind jetzt ja, vier Monate oder drei Monate nach Gründung. Es sind noch 11.000 Euro auf dem Konto. Habe ich noch Cash?
Also 14.000 ausgegeben, so grob.
Wir sind von 25.000 Euro gestartet.
Ja.
Ja, 14.000
Euro. Was sind die größten Kostenpunkte? Also wenn wir sagen, irgendwie 14.000 Euro ausgegeben?
Größter Kostenpunkt ist Produkte auf jeden Fall.
Wie viel sind es von 14.000?
5.000 Euro.
Okay.
5.000 Euro gehen erstmal in Produkte. 2.000 Euro in Produktentwicklung. So über den Daumen.
Samples und sowas.
Ja, Samples, genau. Ist so über den Daumen.
Dann sind wir bei 7.000?
7.000 Euro, genau. Die Kosten, die am wenigsten Spaß machen, sind so die Gründungskosten. Weißt du, so ans Amt.
Du musst. Wie viel kostet eine OG zu gründen?
Auf jeden Fall 200 Euro, wenn du eine Firma, ein Gewerbe anmelden willst beim Handelsregister. Da kommt schon noch ein bisschen was dazu.
Aber ich glaube, Notar und so, ich glaube so zwischen 500 und 1.000 Euro kostet schon. Ja,
das ist auch durch dieses Netzwerk, was ich jetzt habe, das haben vielleicht Leute, die ganz klein starten, ohne diesen Boost, den ich jetzt habe. Ist vielleicht auch ein kleiner Vorteil. Ich kriege natürlich jetzt direkt richtig gute Steuerberater, Notar oder so vorgeschlagen, die ich dann natürlich auch nehme. Die kosten auch natürlich ein bisschen mehr, ne? Deswegen sind wir, ich würde auch sagen, bei 2.000 bis 3.000 Euro Gründungskosten, also was ans Amt geht, an Steuerberater und Handelsregister. Das kostet schon ein bisschen was. Ja, so ist das.
Sehr gut.
Ja.
Hast du noch was zu sagen?
Danke. Danke für alles bisher. Ehrlich, Johannes. Auch wenn es harte Zeiten sind, ist nicht easy. Aber du hast mir eine Chance gegeben, an meinem Traum mitzuarbeiten. Es macht unfassbar Bock. Arbeitstechnisch habe ich gerade die beste Zeit meines Lebens und ich genieße das extrem in diese Welt, die ich gerade eintauche, in diese Bubble. Und ehrlich, einfach danke von Herzen.
Sehr gerne. Ich glaube an dich. Das habe ich ja schon oft gesagt. Viel Abfuck, das ist die Realität. Deswegen wollen wir das ja auch alles hier begleiten. Aber ich glaube an dich. Und wenn es halt Fellglück nicht ist, warum auch immer, man braucht nämlich immer Rückenwind und Glück, das ist Fakt. Dann wird es was anderes sein. Ich glaube, man hat gesehen, wie du für Produkte brennst, wie viel Gedanken Voll. Du gemacht hast, wie viel Portugiesen du angeschrieben hast. Und deswegen, ob kurz oder lang, ob es das Projekt oder das Unternehmen ist oder ein anderes, bin ich mir sicher. Und das würde ich auch allen Zuhörenden irgendwie mitgeben. Es ist nur eine Frage der Zeit. Snox war auch nicht mein erstes Baby. Ich habe irgendwie eine Trinkspiel-App erst gemacht. Dann habe ich viel Daytrading gemacht. Ich habe auch in zwei anderen Startups davor gearbeitet, wurde ich irgendwie auch verarscht. So, es sieht dann am Ende, ist immer eine geile Story und auch Mediamarkt, Kasse, alles eine coole Story. In dem Moment fühlt sich immer scheiße an. Man muss irgendwie nur durchhalten und weitere Sachen ausprobieren. Und irgendwann hat jeder, glaube ich, eine geile Story zu erzählen.
Voll. Ja, genau. Deswegen, ich sage täglich Danke zu dir alles für alles, was du mir ermöglicht. Aber auch das Selbstbewusstsein, was du mir dadurch gibst, ne, und auch das Wissen, was ich mir täglich aneigne, es nimmt auch ein bisschen Druck raus. Weil Fellglück ist es wirklich nicht garantiert, dass es ein Erfolg wird. Aber das, was ich gerade lerne, ist total wertvoll. Und ich glaube, ich bilde mir ein, dass ich davon für den Rest meines Lebens profitiere. Deswegen, also macht einfach nur Bock. Und einfach eine super Zeit gerade.
Geil. Dann, Leute, schreibt es in die Kommentare, was ihr noch von Nils wissen wollt. Und dann, wir machen 100% weiter. Wir sind nah und weiterhin an Fellglück dran und werden dann in der nächsten Folge eure Fragen beantworten und berichten, ob du den Marketingknoten zum Platzen gebracht hast.
Ja, ich berichte jede Woche auf LinkedIn, auch gebe ich immer Insights und hoffentlich haben wir in 3 Monaten diesen Podcast-Titel hier.
Sehr gut. In dem Sinne, macht's gut und bis nächste Woche Montag.